Tag, Christian. Schönen guten Morgen hier am Sonntag um 8 zum Geburtstag von Evosonic.
Ja, guten Morgen und Happy Birthday, Evosonic.
Ja, sehr schön, dass wir schon mit dabei sein dürfen als wahrscheinlich jüngste Sendung hier im Radio. Und lass uns doch mal über das Jahr 1997 sprechen, dem Gründungsjahr von Evosonic. Was war bei dir los 1997?
Also damals. Damals, vor langer Zeit. 1997 war ich gerade so im Hauptstudium, in Klammern, das ist ja ein Begriff, den es heute in dieser Form gar nicht mehr gibt. Also das waren ja alles die Zeiten vor Bachelor, Master. Damals hat man ja Vordiplom und danach Hauptstudium für ein Diplom gemacht. Und da war ich gerade angekommen an der Universität Mannheim und habe mich mit tollen Sachen wie Banking and Finance und sowas beschäftigt, was ich im Prinzip bis heute noch mache. Und
du? Ich habe tatsächlich 97 angefangen, Physik zu studieren, also nach der Schule dann. Damals gab es ja auch noch den Zivildienst oder die Bundeswehr. Ich habe dann erst Zivildienst gemacht und habe dann zum Wintersemester 97 in Aachen Physik studiert. Warum Aachen? Meisten Kneipen pro Einwohner. Zumindest hieß es immer so. Ich bin nicht ganz sicher, ob das stimmt. Aber Aachen hat da schon in der Pontstraße und in der Milchstraße tatsächlich die ein oder andere studentische Lokalität. Da darf man halt kein Physik studieren, denn da hat man dann mit Kneipen und Sozialkontakten klischee-mäßig wenig zu tun. Wir haben halt dann mehr Videospiele gespielt, aber 97 ging es dann los mit dem Physikstudium. Wobei am Anfang hatte man eigentlich mehr Mathe als Physik. Das war also eher ein Mathestudium. Aber gut, musste man halt auch durch. So war 97 bei mir ganz frisch an der Uni.
Wahnsinn, daher, 25 Jahre, irre.
Ja, das ist schon 26 Jahre, genau, das ist schon echt lange her. Tatsächlich 97, wenn wir noch ganz kurz die Brücke schlagen, war dann auch der erste Geburtstag des Umweltcampus. Wir sind ja ein Jahr vorher gegründet worden und das war quasi die erste Runde, damals auch noch dann der Diplomstudiengänge, die gestartet sind bei uns an der Hochschule. Also fast gleich alt, Evosonic und der Umweltcampus, da haben wir direkt schon die Brücke geschlagen. Ja, was war für dich persönlich so Spannendes? Was ist da passiert 97? Jetzt aus deinem Bereich Wirtschaft, Finance?
Also Wirtschaft, Finance ist 97 wahrscheinlich in Deutschland so das wichtigste Ereignis gewesen. Die Gründung des neuen Marktes.
Ach, das war 97. Ach, krass.
Das war 97, genau. Und damit hatte ich auch, ich bin ja 99 fertig gewesen im Studium und habe dann bei einer Beratung angefangen. Und da hatten wir auch viel mit neuen Marktunternehmen zu tun. Insofern ist das was, für was ich mich auch sehr interessiert habe, was mich auch sehr, sehr beschäftigt hat. Für die Hörer unter uns, die das vielleicht gar nicht so genau wissen, der neue Markt, das war ein ganz innovatives Börsensegment, das die deutsche Börse in 1997 eingeführt hat. So ein bisschen in Anlehnung an die Nasdaq. Das ist die US-amerikanische Technologiebörse. Und wir befinden uns ja in 97 sozusagen mitten in der Entwicklung von Internet und jede Menge internetgetriebene Startup-Unternehmen und Wachstumstechnologieunternehmen, die frisches Kapital brauchten. Und für genau die wurde dieses Börsensegment damals auf den Weg gebracht. Und das war schon eine große Sache für alle, die mit BWL und Zahlen und Börse und so viel zu tun haben. Das war schon ein ganz großes Ding. So erinnere ich das.
Okay, ja, man verbindet damit wahrscheinlich einmal das Money Krug, ne, mit der Werbung für die T-Aktie, oder? Die ist doch damals dann auch ins Leben gerufen worden in der Zeit, oder?
Ja, das passt genau da rein. Ich glaube aber, dass die Telekom nicht am neuen Markt war. Am neuen Markt war T-Online.
Ah, T-Online, genau,
ja. Richtig. Das war natürlich auch eine wilde Zeit von Spekulationen und so weiter. Ich erinnere an Kommilitonen. Wir haben gleichzeitig studiert und auf den habe ich damals immer ein bisschen neidvoll geschaut. Die haben im ganz großen Stil an der Börse gezockt. Und ich habe das damals mir gar nicht so richtig getraut und war da wahrscheinlich heute viel zu spießig konservativ aus heutiger Sicht dazu, aber die haben wie wild an der Börse gezockt und haben damit auch zwischenzeitlich mal richtig viel Geld verdient. Also die hatten eine WG, das waren so drei Jungs, und es hieß, ich weiß gar nicht genau, ob es stimmt, die hätten sich irgendwann einen WG-Porsche gekauft, was wir als sozusagen am Rand stehende sehr bewundert haben. Haben gesagt, oh, die Jungs, die haben den Haken raus, die wissen, wie das läuft. Und die haben natürlich ganz viel in diesen Segmenten, die später dann mal am neuen Markt sich wiedergefunden haben, gemacht. Es waren halt Technologieunternehmen und Internetunternehmen. Damals wurden Unternehmen bewertet. Das erzähle ich heute noch manchmal in meinen Vorlesungen. Also wenn wir heute Unternehmensbewertungen machen, dann ist tatsächlich der Cashflow, das, was die Unternehmen wirklich an Liquidität erwirtschaften können, der wesentliche Treiber. In den ganz wilden Zeiten damals war manchmal die Anzahl der Klicks auf Webseiten der Werttreiber. Heute lacht man darüber. Da wurden Klicks irgendwie gemessen und dann pro Klick so viel Mark. Und so wurde das Unternehmen dann bewertet. Das heute steht man fassungslos daneben, denkt, echt, haben wir das wirklich alle geglaubt damals? War das so? Aber wir haben es alle geglaubt und fanden das alle normal und haben gedacht, ja, das ist halt die neue Zeit. Ja, das ist der Gang der Dinge.
Und ja, wobei tatsächlich ja damals Internet hieß ja noch Modem, ne? Also das
ja, schöne. Ja.
Man erinnert sich an das Flöten. Kann man sich heute auch überhaupt nicht mehr vorstellen. Also Smartphone und Co. war ja auch, also ich sag mal, in den Anfangsschuhen, ne, dass man dann gerade mal eine SMS schreiben konnte. Auf so einem also normalen Nokia-Knochen. Aber Internet war ja wirklich rudimentär mit dem Netscape. Navigator als Browser. Oh Mann, also wir schwelgen schon in der schönen alten Vergangenheit.
Ja.
Aber bei dem neuen Markt, man verbindet ja damit, glaube ich, eigentlich nur das Ende, was ja dann da, ich glaube, wie lange hat der gehalten? 5 Jahre oder 4 Jahre, bis die Skandale dann losgingen?
Ja, die Skandale gingen eigentlich schon nach 3 Jahren los, nämlich als die Dotcom-Blase geplatzt ist. Mhm. Da hat es ja auch viele Unternehmen, die am neuen Markt notiert waren, furchtbar aus der Kurve gehauen und dann gab es auch eine ganze Reihe von Insolvenzen. Das war ja auch der Grund, warum irgendwann dieses Segment auch wieder geschlossen wurde.
No.
Nichtsdestotrotz war der Grundgedanke und die Idee natürlich hervorragend. Man muss ja wissen, an die Börse zu gehen, um sich frisches Kapital zu beschaffen, das ist ja nicht gerade trivial. Das ist ein sehr, sehr teurer, unglaublich aufwendiger Prozess, der sehr viel mit Dokumentation, Regulierung und so weiter zu tun hat. Und dem ist natürlich ein kleines Startup-Unternehmen überhaupt nicht gewachsen. Und oft stehen ja auch die Kosten, die mit einem solchen Börsengang verbunden sind, überhaupt gar nicht in Relation zu dem Kapital, was von einem relativ kleinen Unternehmen eingesammelt werden soll. Und genau um diese Lücke zu schließen, es gab viele Leute, die Geld in solchen Segmenten anlegen wollten. Und es gab viele junge Unternehmen, die überschaubar große Volumen an Geld, wenn man das jetzt an Börsendimensionen messen möchte, benötigten. Und dafür war das hervorragend. Es war eigentlich eine gute Idee. Und man sieht ja auch, dass sowas funktionieren kann. Siehe Nasdaq, die hat super funktioniert. Bei denen ging es auch hoch und runter. Und die sind natürlich auch beeinflusst worden. Also die haben auch ganz schön ein paar Schäden erlitten während der diversen Krisen. Aber die gibt es noch und die ist immer noch sehr erfolgreich. Und man hatte den Unternehmen dort die Möglichkeit geschaffen, mit deutlich weniger Regulierung, mit deutlich geringeren Anforderungen an Berichterstattung, in Klammern bedeutet natürlich auch weniger Transparenz, und deutlich kleineren Einstiegsvolumina an Kapital an die Börse zu gehen. Eigentlich eine super Idee, gerade in einem Land wie Deutschland, wo wir ja auch heute noch keine richtig gute, ausgeprägte Aktienkultur haben.
Ja.
Es ist ja ein riesengroßes Thema. Es ist ganz wichtig, dass die Leute viel darüber wissen, dass sie ihr Vermögen, wenn sie zum Beispiel, was man ja jedem nur empfehlen kann, für später was zur Seite legen, dann ist man gut beraten, das auch in Aktien zu machen. Und dafür braucht man zumindest mal ein Grundverständnis und natürlich gut funktionierende, auch liquide Aktienmärkte. Also Idee und so war alles gut, aber es kam halt dieses große Desaster der Dotcom-Blase dazwischen und viele Unternehmen waren dann natürlich auch massiv überbewertet. Das hat zu ganz erheblichen Enttäuschungen, zu Bruchlandungen en masse geführt, die dann auch natürlich dazu geführt haben, dass der neue Markt als Börsensegment wieder geschlossen wurde. Im Übrigen gab es im neuen Markt auch nicht nur Technologie- und Internetunternehmen, sondern da gab es auch eine ganze Reihe von Energieunternehmen, die ja im Prinzip sehr vergleichbare, das war damals auch noch ein bisschen innovativer als heute, aber Repower war dort oder SolarWorld. Es gab auch im neuen Markt eine Kapitalbeteiligungsgesellschaft, die sich nur an Unternehmen für erneuerbare Energien beteiligt hat.
Naja, das war ja die Anfangszeit der erneuerbaren. Kommen wir ja gleich noch zu, was im Energiesektor war. Also tatsächlich, was du jetzt gerade sagtest mit diesen kleinen Unternehmen. Ich habe ja bei einem Freiburger Unternehmen dann nach dem Studium oder nach der Promotion angefangen aus der Solarbranche. Auch das war eine kleine AG, 98 gegründet, also ein Jahr nach Evosonic, die dann ja über diese Kapitaleinnahmen über die Börse dann quasi Photovoltaikprojekte finanziert haben. Und aber ich weiß auch noch damals, ich war ja Vorstandsassistent, was das allein an Reporting-Aufwand war, um diese Börsenvoraussetzungen oder Auflagen zu erfüllen. Und das für ein mittelständisches Unternehmen, das war schon irrwitzig. Und also, ob das jetzt sinnvoll ist, müssen andere entscheiden. Aber tatsächlich, ich weiß, was du meinst, wenn man als kleineres Unternehmen dort aktiv werden will, schon schwierig.
Ja, die sind dem gar nicht gewachsen. Also ich habe ja an Börsenprospekten teilweise mitgeschrieben, so als ich meinen Job angefangen habe, da war das Teil meiner Aufgaben. So ein Börsenprospekt, da ist mal locker so ein ganzer Stapel Druckerpapier draufgegangen.
Ja, genau.
Die haben wirklich, die konntest du in Kilo wiegen.
Ja. Also das kenne ich auch von den Investments dann für die Photovoltaikparks, die wir dann errichtet haben, dann verkauft haben oder wo man dann Anteile kaufen konnte. Also sowohl als Kleinanleger als auch dann als institutioneller Anleger. Und wir waren dann auch als Experten dann unterwegs für diese Investments. Ach, das war jetzt alles danach 97, aber ja, ich weiß, was du meinst. Es war viel Papier mit allen Risiken und Chancen, die da drin stecken. Investment ist halt nun mal riskant.
Ja, aber dennoch, auch das muss man sich vor Augen führen, die Qualität eines Kapitalmarktes wird ganz maßgeblich von der Transparenz, die er abverlangt, bestimmt. Hohe Transparenz heißt logischerweise in der Regel geringere Risiken, beziehungsweise leichter messbare und evaluierbare Risiken. Und das bedeutet bessere Preise für die Unternehmen. Insofern ist es ja eigentlich gut und vernünftig, ganz, ganz hohe Anforderungen an Transparenz sicherzustellen. Und man darf sich das nicht so vorstellen, dass das jetzt am neuen Markt nur für Hasardeurunternehmen gedacht war. Keineswegs. Nur die wirklich extremen Anforderungen, die es da gibt, die wurden halt ein bisschen abgespeckt und auf die oftmals ja noch geringe Unternehmensgröße der Aspiranten, die in dieses Börsensegment rein wollten, ein bisschen angepasst. Das war eigentlich gut, war eine gute Sache. Und auch das darf man ja bei der Diskussion nicht ganz aus den Augen verlieren. Der neue Markt wurde beerdigt, aber lass das mal 2-3 Jahre her sein. Da gab es in der Wirtschaftspresse den ersten Rumor, dass man überlegt, ein solches Segment nochmal zu probieren.
Und, das habe ich auch gesehen.
Und zu sagen, okay, die Idee war ja nach wie vor, die trägt. Das war halt damals schiefgegangen, wegen diverser externer Effekte. Aber vielleicht sollte man einen zweiten Versuch wagen. Ist dann aber, glaube ich, irgendwann im Sand verlaufen. Die Börse hat ein anderes Easy-Einstiegssegment eröffnet. Womöglich hat dieses neue kleine Segment sozusagen die Ideen eines neuen Markts V.2 überwogen.
Ja. Genau. Wenn wir jetzt mal die politische Landschaft uns angucken, also einen Schritt weg von der Wirtschaft, wo standen wir da? Also Helmut Kohl war noch Bundeskanzler. Gerade noch, genau. Und Roman Herzog war Bundespräsident. Und der hat ja in dem Jahr seine, also offiziell heißt sie die Berliner Rede, gehalten. Und ich denke, das ist dem einen oder anderen sicherlich noch ein Begriff. Die Formulierung, es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Ne? Also dieser Aufbruch, weil wir doch wirtschaftlich, das war ja dann noch die Nachvereinigungsjahre mit den wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die wir in Deutschland hatten, im vereinigten Deutschland, mit einer entsprechend hohen Zahl an Arbeitslosen. Das kann man sich ja heute, wir haben ja heute gefühlt Vollbeschäftigung, aber das war 97, die komplett andere Richtung, massiv Arbeitslose, die wir halt wieder integrieren mussten.
12%, glaube ich, Arbeitslosenrate in Deutschland.
Das war immens. Ne? Und da war ja dann diese Berliner Rede, die er dann gehalten hat, um zu sagen, also jetzt müssen wir nochmal in die Hände spucken sozusagen. Wir steigern das Bruttosozialprodukt, also neue deutsche Welle. Also das ist, war eine schwierige Situation wirtschaftlich in der Zeit in Deutschland.
Absolut. Also Arbeitslosigkeit als großes Thema, aber Teil der Ruckrede war damals auch das große Thema, was passiert eigentlich mit unserer Sozialversicherung, weil da haben sich die Leute womöglich noch nicht mit der Intensität, wie das heute notwendig ist, Gedanken über die Alterspyramide gemacht, die ja eigentlich eine Pyramide ist und schon damals war, oder zumindest war das absehbar, die auf dem Kopf steht. Ja, also das war ein großes Thema in der Rückrede und das Thema Globalisierung.
Ich habe jetzt gerade mal schnell nachgeguckt. Also wir hatten damals 97 12,7% Arbeitslosenquote. Ja. 4,4 Millionen Menschen. So hoch, ich gucke gerade mal, also bis 1953 geht die Statistik zurück. Ne? Das ist ja der Vorteil, wenn man hier das Internet parallel auf hat. Also wir hatten dann 2005, hatten wir nochmal 13% Arbeitslosenquote bundesweit. Wir sind im Moment bei 5,8. Also weniger als die Hälfte. Also das war die Situation 97. Also schon, ja.
Eine Krise. Ja.
Also Deutschland war eine Krise. Ja. Eine echte Wirtschaftskrise, die wir da durchlebt haben. Aber Kurve haben wir gekriegt, also das Jahr 98 war auch noch schwierig. Danach ging es dann langsam wieder aufwärts in den Anfang der 2000er Jahre. Da hatten wir dann, glaube ich, so diese letzten Nachwehen der Vereinigung, glaube ich, überwunden, dass es dann etwas besser wurde mit der Wirtschaft. Aber es war echt eine schwierige Zeit in den 90ern.
Lass mal mit heute vergleichen. Das, was der Roman Herzog in seiner Ruckrede angesprochen hat, diese Themen. Wie sieht's heute aus? Ich glaube, du hast ja eben schon gesagt, das, was wir heute sehen, ist vermutlich die sogenannte friktionelle Arbeitslosigkeit. Das ist so das Basisgrundrauschen der Arbeitslosigkeit. Leute, die aus irgendwelchen Gründen nicht wirklich einen Job suchen sind das womöglich überwiegend, so wird das manchmal kolportiert. Das heißt, das ist fast eine Arbeitslosigkeit, die nicht als solche zu bezeichnen ist.
Ja.
Und die Sozialversicherung, das ist eher noch viel schlimmer geworden, glaube ich. Ich glaube, da leben wir auch heute noch die ganze Zeit nur auf Pump. Und ich finde das ganz interessant. Ich habe neulich einen super spannenden Vortrag gehört von einem Politikwissenschaftler. Da ging es eigentlich um die Ukraine-Krise. Aber der hat sehr weit gefasst und hat ein ganz tolles, relativ breites Bild gezeichnet. Das hat mich sehr beeindruckt. Der hat gesagt, ja, wir befinden uns alle so im Krisenmodus. So, man hat fast das Gefühl, dass wir uns heutzutage so im Dauerkrisenmodus befinden. Ja. Als 2020 ging das dann los mit der Corona-Krise. Und als wir gedacht haben, oh gut, das ist jetzt mal überwunden, das ist vorbei, ging es gleich weiter mit der Ukraine-Krise. Und der hat behauptet, und da wird es einem fast ein bisschen bang, der hat gesagt, aber ehrlich gesagt, das wird die Krise, die jetzt vor uns liegt, vermutlich noch in den Schatten stellen. Also die Krise, die jetzt kommt, wird das, was wir erlebt haben in den letzten 3-4 Jahren, in den Schatten stellen. Und zwar ist das die Sozialversicherungskrise, hat er behauptet. Und ich könnte mir vorstellen, dass da was dran ist, weil viele fragen sich, wie lange geht denn das in dieser Form eigentlich noch gut? Ja, wie lange können wir uns dieses Level an Sozialversicherung im Hinblick auf Rente und Krankheit angesichts der demografischen Veränderungen, mit denen wir da konfrontiert sind, eigentlich noch leisten? Das heißt, wir gucken zurück. Arbeitslosigkeit, das ist heute kein großes Ding mehr, aber das liegt vor allem auch, glaube ich, an der Demografie. Es gibt halt einfach weniger Leute.
Ja.
Sozialversicherung, ist eher noch schlimmer geworden, ausgehend von vor 26 Jahren.
Genau, ich habe jetzt gerade mal parallel vom Statistischen Bundesamt die Bevölkerungspyramide mal aufgemacht. Da kann man es wirklich sehr schön sehen. Wir haben diese Babyboomer, die so in den 60er Jahren geboren sind, die jetzt halt alle um die 60 Jahre alt sind. Also da ist wirklich der Peak mit, ich gucke gerade mal nach, 1,4 Millionen Menschen, die 64 geboren sind. So, die sind jetzt 60 oder 59. So, die fallen halt in den nächsten Jahren, die werden dann alle mindestens bis 67 arbeiten müssen, fallen die alle raus aus dem Arbeitsmarkt, müssen auf der einen Seite ersetzt werden. So viel kommt ja gar nicht nach. Die Geburtenrate in Deutschland ist ja viel zu niedrig. Und auch die Zuwanderung als Alternativmöglichkeit funktioniert ja in Deutschland nicht so gut, dass wir das auffangen können.
Nein, keineswegs. Zuwanderung ist ein eigenes Thema, was super interessant ist. Da können wir uns auch mal drüber unterhalten.
Genau.
Das ist eine Katastrophe, was passiert.
Das ist also an vielen Stellen strukturell schwierig. Und es ist halt wichtig, ich meine, wir waren immer ein Einwanderungsland. Also ich denke da, wir gehen in den 60er Jahren, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, an diese Zeit der Gastarbeiter, die dann halt natürlich die einfachsten, schwersten Jobs machen mussten, also im Bergwerk, im Stahlwerk arbeiten mussten, aus der Türkei, aus Italien, aus Griechenland. Aber die ja damals wirklich notwendig waren, weil wir ja gar nicht genug Menschen hatten, um das Wirtschaftswachstum in den 60er Jahren aufrechtzuerhalten. Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, also im Jahr 2030 haben wir 19 Millionen Menschen, 22%, die über 67 sind. Das heißt, die müssen ja bezahlt werden, die Rente muss bezahlt werden. Und der Anteil an Menschen, die dann im arbeitsfähigen Alter, also die in die Sozialsysteme einzahlen, sagen wir so bis 20 bis 66 Jahre, das sind etwas unter 50 Millionen. Das werden kontinuierlich weniger. Also man kann hier auf dieser Bevölkerungspyramide wirklich schön spielen. Die Zahl derjenigen, die in den Sozialsystemen verfügbar ist, um einzuzahlen, die wird immer weniger.
Ja.
Damit muss das System ja irgendwann, gebe ich dir recht, also noch stärker in Schieflage kommen als jetzt schon. Unabhängig jetzt von Fragen, wer macht, übernimmt dann die Pflege etc., denn auch die Menschen müssen ja irgendwie betreut werden. Also habe ich auch keine Idee, keine Lösung, bin hier, glaube ich, auch der Falsche. Um da eine konstruktive Lösung zu entwickeln. Aber gebe ich dir recht, das ist, glaube ich, ein echtes Problem.
Ich hatte eine sehr interessante Situation dazu erlebt am Wochenende. Ich war am Wochenende in Georgien, Ende der vergangenen Woche, und da habe ich einen georgischen BWL-Professor kennengelernt. Und das war ganz, ganz spannend. Ich nenne das jetzt, weil wir uns auch über Migration und so weiter sehr intensiv ausgetauscht haben. Das ist ein junger Kerl, ja, der ist so Mitte 30, ein helles Köpfchen. Mhm. Und in Georgien gibt es ja einen permanenten, latenten Konflikt mit Russland. Und im Prinzip sind viele der Intelligenten in Georgien so ein bisschen auf dem Sprung, habe ich gelernt. Mhm. Die gucken schon, dass, wenn da irgendwas schief geht, wohin sie sozusagen ins Exil gehen könnten. Und darüber habe ich mich mit ihm unterhalten und ich habe gesagt, ja, ist ja interessant. Und der sprach auch ein bisschen Deutsch. Und da habe ich gesagt, ja, du bist doch der perfekte Kandidat, wenn du sozusagen ernsthaft überlegst, mit deiner Familie ins Ausland zu gehen. Du könntest doch nach Deutschland. Da hat er gelacht und hat gesagt, nee, Deutschland fände das nicht so, ist jetzt nicht auf der Liste.
Okay.
Und da habe ich die Ohren gespitzt und habe gesagt, echt, erzähl mal, warum? Und da hat er gesagt, ja, also für ihn und viele wie ihn ist einer der wichtigsten Treiber für diese Entscheidung das Bildungssystem. Und er sagte, und da nimmt er Deutschland jetzt nicht gerade als tollen, innovativen Vorreiter wahr, wo das Bildungssystem erste Klasse ist. Viele dieser Leute sagen, na, dann sollen aber wenigstens meine Kinder das richtig gut haben. Und deswegen gehe ich irgendwo hin, wo das Bildungssystem top ist. Das habe ich von einem Georgier gelernt, ist nicht top. Hat mich jetzt nicht überrascht, aber dass das sogar dort überall bekannt ist, hat mich dann doch überrascht. Weil ich eigentlich so ein bisschen vielleicht auch mit so einer überheblichen Arroganz gedacht habe, na, die werden schon alle Deutschland ganz toll finden. Ja. Das Land, wo Milch und Honig fließen, keineswegs. Dann hat er mir erzählt, ja, ich würde doch mit Sicherheit das Steuersystem in Deutschland kennen. ich soll ihm mal zeigen, ob das, ich soll ihm jetzt mal erklären, ob ich das attraktiv finde, ob ich ihm empfehlen könnte, wegen des Steuersystems vielleicht nach Deutschland zu kommen. Und da habe ich gesagt, na, ich glaube, da gibt es auch andere Länder, wo das vielleicht ein bisschen netter ist.
Okay.
Hat er gelacht und hat gesagt, ja, und seid ihr Deutschen überhaupt richtig gut auf Migration vorbereitet? Habt ihr das gern? Wollt ihr die Leute? Sind die Leute bei euch da alle willkommen und ist das gut? Ja. Na, habe ich natürlich behauptet, ja, natürlich ist das so, aber auch das ist nicht die Wahrnehmung, die die Leute von Deutschland haben. Lange Rede, kurzer Sinn, das, was ich am Wochenende in dem Gespräch erlebt habe, ist ja genau das, was wir erleben. Du kannst gucken, es verlassen ein paar hunderttausend top ausgebildete Leute pro Jahr Deutschland, also Deutsche, die ins Ausland ziehen. Das sind oftmals Leute mit einer erstklassigen Ausbildung, Medizinberufe, Ingenieurberufe und so weiter. Und es kommen mehr, also es gibt einen Überschuss, das muss man schon sagen, aber es kommen mehr rein nach Deutschland, aber die haben genau nicht in der Mehrzahl solche Ausbildungen, sondern das sind oft welche, die dann am anderen Ende der Bildungskette und natürlich auch, was die Potenzialkraft betrifft, im Hinblick auf Sozialversicherungsbeiträge und Steuern sich befinden. Und das ist ja was unabhängig von unserer eigenen Demografie das System, über das wir gerade sprechen, nochmal on top belasten wird.
Ja.
Also nicht nur so, dass die Pyramide von uns aus gesehen, also nur die Leute, die heute schon hier in Deutschland sind, dass es da schwierig ist, weil es einfach schlechte Veränderungen gibt. Schlechte Veränderungen im Sinne von weniger Leute, die berufstätig sind und Wertschöpfung betreiben versus Leute, die im Ruhestand sich befinden. Und die Migration, die wir erleben, unterstreicht das noch. Die viel Geld verdienen, Steuern zahlen, also die überdurchschnittlich unterwegs sind dabei, die verlassen das Land. Und das Gegenteil sind die, die reinkommen. Das wird es nochmal an weitere Grenzen bringen. Also um nochmal zur Rückrede zurückzukommen, das war damals schon blöd, aber heute ist es noch viel blöder.
Naja, klar, das ist, man hat halt den Vorteil der, also ich sag mal, annähernden Vollbeschäftigung. Das Thema ist ja nicht so groß, dass wir sagen, wir haben zu viele Arbeitslose. Ganz im Gegenteil, wir haben ja eher den Fachkräftemangel, der sich durch die Demografie dann auch noch verschärfen wird. Also das ist schon schwierig, ne? Da. Ja. Also auch wenn die Situation eine andere ist, aber das Problem ist grundsätzlich das Gleiche. Es hemmt dann einfach die wirtschaftliche Entwicklung, weil uns an der Stelle einfach die Leute fehlen, um das Land voranzubringen und Wirtschaftskraft zu entwickeln. Das ist echt ein Problem.
Ja.
Dann lass uns doch jetzt einmal das Thema wechseln. Also weg von der Wirtschaft, hin zum Thema, du hattest ja gerade von Krisen gesprochen, also die, ich sag mal, noch größere globale Krise, die Klimakrise. Lass uns da mal den Blick drauf werfen, denn da war ja 1997 auch nochmal ein einschlagendes Jahr oder ein wichtiges Jahr. Lass uns das mal beleuchten.
Ja, das große Ding. Ich weiß schon, was du jetzt nennst.
Genau. Also, was haben wir gehabt? 1997 Kyoto-Protokoll. Also quasi, es war nicht die erste Klimakonferenz. Wir haben in Rio de Janeiro 92 war die erste große. Aber das Kyoto-Protokoll, ich denke, das ist vielen ein Begriff, war ja mal so das erste Mal, dass sich die Staatengemeinschaft, es waren fast alle dabei, leider Gottes ein paar große nicht, aber fast alle waren dabei, Europa war komplett dabei, die gesagt haben, wir müssen zusammenstehen, wir haben erkannt, es geht in Richtung einer Klimakrise, das war 97 genauso bekannt wie, oder ähnlich gut bekannt wie heute, heute sind natürlich die wissenschaftlichen Daten besser, aber es war schon klar, wo die Reise hingeht und da hat die Staatengemeinschaft zum ersten Mal gesagt, wir müssen gemeinsam die Treibhausgasemissionen reduzieren. Das war, also ich denke, ist ein gutes Zeichen, wenn die Staatengemeinschaft sich da mal zusammentut und da einen Konsens findet. Oder wie siehst du das?
Ach, absolut. Ich meine, das Kyoto-Protokoll, das war ja ein gigantischer Impuls für ganz viel, was danach passiert ist. Ja, das war ja, wie du eben schon gesagt hast, im Prinzip war das ja der Ausgangspunkt. Das erste Mal, ich meine, die Rio de Janeiro-Geschichte war der Vorläufer, dann wurde daran gearbeitet und dann wurde in Kyoto sozusagen das Arbeitsergebnis, wenn ich das so sagen kann,
ja,
im Prinzip ja von allen anerkannt und alle haben sich bekannt. Ja, das war natürlich, ist es ein Riesending und das hat ja auch ganz, ganz viel bewirkt. Können wir mal beleuchten. Also daraufhin ist ja in Deutschland oder in vielen Ländern, aber wir sind ja vor allem in Deutschland hier, ist ja ganz viel passiert.
Ja. Genau, also das war so der Anstoß dann auch zum Erneuerbaren Energiengesetz, das EEG, was ja, glaube ich, 2000 genau in Kraft getreten ist. Wir hatten schon Vorläufer, das ging, glaube ich, dann Anfang der 90er los mit dem sogenannten 1000-Dächer-Programm, also das erste Förderwerkzeug für Photovoltaik. Kann man sich auch heute nicht vorstellen, die Photovoltaikanlagen haben ja damals ein Vielfaches mehr gekostet als heute. Die waren ja fast 10-mal so teuer wie heute. Und es gab halt auch kein Vergütungssystem. Das heißt, auch da musste man dann einen Anreiz schaffen, damit es vorangeht. Und dann auch der Weg in Richtung der Windenergie. Ich habe jetzt gerade mal eben nachgeguckt. Wie gesagt, ne, das Internet ist parallel unser Freund. Also wir haben 97, hatten wir global 24 Milliarden Tonnen CO2-Emissionen global. Und leider Gottes, man hätte ja jetzt denken können, dann Kyoto hätte was bewirkt, aber leider sind die Emissionen immer weiter gestiegen. Wir sind mittlerweile bei 37 Milliarden Tonnen, also haben das nochmal locker 50% draufgepackt. Also von daher könnte man eigentlich sagen, Kyoto war ein nettes Stück Papier, aber richtig viel passiert ist eigentlich nicht, was so ein bisschen schade ist, denn wir haben ja doch eigentlich einen ganz guten Weg genommen gefühlt, aber also.
Naja, die Frage ist, wo ist was passiert? Ich erinnere gerade, ich habe mal einen kleinen Kommentar geschrieben vor ein paar Jahren. Da ging es auch darum und um die Diskussion, oh, bringt ja alles gar nichts und so. Ich glaube, wir müssen bei der Betrachtung, darf man nicht ganz aus dem Auge behalten. Ich weiß, ich krieg's jetzt nicht mehr genau zusammen, aber ich habe so ein bisschen metaphorisch damals auch in dem Kommentar geschrieben. Im Prinzip sehe ich das so, wenn man jetzt auf Energie- und CO2-Emissionen und so schaut. Jetzt haben die ganzen westlichen oder die Industrienationen haben über viele Dekaden die ganze Torte gegessen. Und jetzt ist halt nichts mehr übrig. Da liegt die Tortenplatte mit ein paar Krümeln. Jetzt gucken wir alle furchtbar traurig und sagen zu China, Indien, Afrika, zu den ganzen Emerging Countries, es tut uns echt furchtbar leid. Jetzt haben wir das mit dem CO2 wirklich an die Wand gefahren. Aber das machen wir jetzt mal anders. Ab jetzt verbrauchen wir einfach nicht mehr so viel CO2. Und das sagen wir dann zu den Leuten, die ja, auch das muss man sehen, zu dieser Zeit noch nicht ganz so entwickelt waren. Und ich glaube, die haben jetzt auch mal den Anspruch, eine Waschmaschine zu Hause zu haben und ein kleines Auto zu fahren und in Urlaub zu fahren und all das schöne Luxuszeug zu haben, was wir als völlig normal betrachten, was aber leider einen Haufen CO2 produziert. Und es ist ganz schön, es ist schon vermessen, zu sagen, dürft ihr nicht. Lassen die sich ja auch von uns gar nicht gefallen. Und dass sie sich das nicht gefallen lassen, das ist die Zahl, die du gerade zitiert hast. Der Anstieg an CO2, der hat ja mit der Industrialisierung von Schwellenländern zu tun und nicht damit, dass wir in Westeuropa oder so das mit den Maßnahmen nach dem Kyoto-Protokoll nicht so hundertprozentig ernst genommen haben.
Ja, genau, das ist vor allem halt China allen voran. Also die sind ja auch der größte Emittent mittlerweile global von Treibhausgasen. Die werden dann auch, wenn man das mal kumuliert, also die jährlichen Emissionen mal aufsummiert, werden die jetzt Europa, ich glaube 35 oder irgendwann Anfang der 2030er Jahre überholen. Das heißt, China wird dann mehr emittiert haben als Europa. Und die überholen dann, ich glaube, das müsste in den 2040er Jahren dann wahrscheinlich passieren, dann die USA als bisher noch größten Treibhausgasemittenten. Wobei wir als Deutschland, ich nenne das dann immer die Verantwortung, die wir als Deutsche haben, dann hast du ja immer die Diskussion, ach Deutschland, wir haben nur 2% an den Treibhausgasemissionen pro Jahr. Und wenn wir was einsparen, das interessiert doch das Klima nicht. Ja, stimmt alles, aber wir tragen eine Verantwortung. ich nenne es gerne dann auch eine Schuld, weil wir als Land, und wir sind ja klein im Vergleich zu den USA oder China, der viertgrößte Emittent von Treibhausgasen sind, nach USA, China und Russland. Mhm. Was ja irrwitzig ist, das heißt, das, was jetzt heute passiert mit dem Klimawandel, den wir ja schon beobachten, geht auch auf Deutschland zurück und unsere Kohleindustrie. Dass wir jetzt besser sind, dass es andere Länder andere CO2-Fußabdrücke haben, geschenkt. Aber wir haben einfach eine Verantwortung und müssen da, aus meiner Sicht mit gutem Beispiel, tatsächlich vorangehen. Wenn wir mal ganz kurz den Sprung machen ins Jahr 97, also ich gucke gerade mal nach, wie sah denn eigentlich in Deutschland die Energiesituation aus? Wo habe ich denn hier die Grafik? Also, ne, damals gab es noch quasi, hier ist sie, keine Erneuerbaren, also die haben keine Rolle gespielt. Unsere Primärenergieversorgung, also quasi mit den ganzen Ressourcen, war wie heute fast auch noch halt hauptsächlich auf Öl, dann natürlich Kohle und Gas. Wir hatten damals noch 12% der Primärenergie, das ist halt der Stromsektor, der Verkehrssektor und der Sektor für die Wärme, also Raumwärme und Prozesswärme für die Industrie. Kernenergie war noch bei 12%, weil die natürlich jetzt nur den Strom gemacht haben. Ansonsten noch ein bisschen Wasserkraft. Also Photovoltaik und Windenergie gab es damals nicht. Heutzutage etwas anders. Heute sind wir bei 9% Wind und immerhin 4% Solar, was den Primärenergiebedarf angeht. Also da sind wir auf einem ganz guten Weg. Aber die Situation damals war halt eine komplett andere. Ne? Das war, Erneuerbare gab es, also außer Wasserkraft, nicht, um sie wirtschaftlich zu betreiben. Da waren wir damals noch gar nicht.
Ja, ich finde, was manchmal bei der Diskussion ein bisschen unter den Tisch fällt, die Diskussion, die ich meine, ist, was du eben so im Nebensatz genannt hast, ach, das bringt ja alles nichts und Deutschland ist so klein und die paar Nachkommastellen, Prozentpunkte, die wir da beitragen können, ob das es jetzt wert ist, dass wir hier alles aufs Kreuz legen, weiß ich nicht. Da wird ein bisschen unterschätzt, dass sowas wie das EEG ja natürlich dazu beigetragen hat, dass wir heute einen anderen Energiemix haben, wie du ja gerade deutlich gemacht hast. Aber fast noch, also ein mindestens mal genauso hoch ist die Bedeutung des EEG als Technologiestimulator gewesen, glaube ich. Also das ist ja der große Gewinn. Und da waren wir Deutschen halt einfach zu dumm, das richtig zu nutzen. Denk mal ein paar Jahre zurück, da gab es in Sachsen, Sachsen-Anhalt das deutsche Solar Valley. Durch das EEG ist ja bei uns eine ganze Industrie in einem Affenzahn entstanden und da ist ganz viel Know-how angesammelt worden und da ist geforscht worden und wir sind ja weltweit eine führende Kraft gewesen bei der Erforschung und Entwicklung von Photovoltaiktechnologien.
Ja.
Und hatten Arbeitsplätze und Wertschöpfung in einem Land wie Sachsen und Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt ist ja jetzt nicht gerade das wertschöpfungsreichste Bundesland. Das war eine Riesenchance. Und jetzt stehen wir heute da, gucken zurück und stellen fest, unsere Dächer sind alle voll Solarzellen. Oder noch nicht alle, aber viele ja. Und wo kommen die her? Davon kommt keine einzige mehr aus Deutschland, sondern wird alles in China produziert. Da müssen wir uns mal fragen, ob wir alles richtig gemacht haben. Ich glaube nicht.
Ja, genau. Also sehe ich genauso. Also das EEG war echt ein Technologietreiber, auch was die Preislernkurve angeht. Also die Photovoltaik ist so schnell, so günstig geworden in den Jahren. Das haben wir als die Stromkunden nun mal bezahlt. Damals dann noch mit der sogenannten EEG-Umlage, die ja auf den Strompreis draufgeschlagen wurde, die ja zwischendurch mal fast 7 Cent pro Kilowattstunde war, also die den Strompreis verteuert hat, ne, damals, als noch der Strompreis einigermaßen normal war und nicht so irrwitzig wie seit dem Ukraine-Krieg. Aber wir haben in Deutschland eigentlich diese technologische Entwicklung bezahlt, weil wir ja diese Einspeisevergütung, die gilt ja für 20 Jahre. Das heißt, ich habe damals meine Photovoltaikanlage ans Netz gebracht, ob das jetzt die Dachanlage ist oder die große Freiflächenanlage, habe ich angeschlossen und damit kriege ich gesichert für die nächsten 20 Jahre diese Vergütung. Die ändert sich nicht, um einen wirtschaftlichen Anreiz zu schaffen, um in diese Technologie zu investieren. Und das muss bezahlt werden. Und da müssen wir jetzt auch noch ein paar Jahre das zahlen. Das läuft ja mittlerweile über Steuergelder, nicht mehr über den Strompreis. Mit der Folge, dass wir in Deutschland unsere Solarindustrie weitestgehend abgewirtschaftet haben. Das ging ja so 2011, 2012 los. Politisch auch sehr ungeschickt, sagen wir es mal so, agiert. Also einfach nicht richtig gesteuert, sondern panisch reagiert.
Genau.
Und da will ich auch gar keine Partei ausnehmen an der Stelle. Also das war Rot-Grün und das war Schwarz-Gelb, das ist mir tatsächlich egal. Wir haben mal geguckt, in der Zeit waren eigentlich alle vier irgendwie aktiv.
Und ja, natürlich.
Vor allem auch auf Landesebene. Das ist ja nicht nur eine Bundesentscheidung, sondern eine Landesentscheidung mit gewesen im Bundesrat. Da hat sich keiner mit Ruhm bekleckert. Und mit der Folge, dass der Erfolg, und da können wir uns vielleicht in Deutschland so ein bisschen auf die Schulter klopfen, global der Photovoltaikbranche ist zum guten Teil aus Deutschland finanziert worden. Und gut, wir zahlen in Anführungszeichen die Zeche. Ist halt so, aber ich denke, darauf kann man auch ein bisschen stolz sein, dass wir diesen Anschub gegeben haben, vor allem in der Photovoltaikbranche.
Ja, also unterschreibe ich alles, genau so. Was man natürlich jetzt rückblickend sich mal fragen darf, ist, wir haben eben so gesagt, ja, politisch nicht so ganz perfekt gemacht worden. Was genau waren dann unser Fehler? Also ich gebe dir recht, die Deutschen sind maßgeblich mitverantwortlich für den, wenn man das so sagen will, Siegeszug der Photovoltaik, für diesen großen Erfolg. Das haben wir bezahlt und bezahlen es noch heute. Und die Rechtfertigung kann man schon auf, du nennst das historische Schuld, das finde ich sehr passend, zurückführen. Mhm. Alles richtig und gut. Was haben wir denn falsch gemacht? Ich glaube, es ist einfach verpasst worden, so etwas wie das EEG rechtzeitig an andere Gegebenheiten anzupassen.
Ja.
Wir waren einfach zu lahm. Das EEG in seiner Struktur, das war sicherlich sehr, sehr gut geeignet für den ersten Impuls, um Investitionssicherheit zu geben, um da auf den Weg zu gehen. Aber das ist ja dann im Prinzip umgewandelt worden in so eine Art Gießkannenprinzip. Und das war vielleicht falsch. Ich habe ein ganz interessantes Gespräch mal geführt. Weil es ist immer leicht zu sagen, oh, die Politiker, da haben sie wieder Quatsch gemacht.
Ja, ja, genau. Das ist immer einfach, ne? Die da oben.
Ja, ja. Aber wo hätte man denn Anknüpfungspunkte, um zu sagen, das hätte man anders machen können? Ich glaube, man hätte einfach ganz andere Incentives irgendwann mal setzen können. Man hätte zum Beispiel, da gibt's ganz interessante Modelle, man hätte sagen können, okay, wir vergeben jetzt diese, ich sag mal, Einspeisevergütungsgarantie. Die vergeben wir jetzt auf der Basis anderer Kriterien, zum Beispiel im Rahmen von Auktionsverfahren. Sagt dir bestimmt auch was, oder? Ja. Da gibt es ja andere Länder, die sowas versucht haben. Da wird gesagt, okay, es bekommt derjenige den Zuschlag mit seiner Technologie, der den geringsten Preis pro Kilowattstunde in der Produktion bietet.
Ja.
Und damit hätten die Unternehmen, die forschen sozusagen, immer einen Impuls gehabt, weiter zu forschen, noch innovativer zu sein, günstiger zu werden. Und wir hätten einen viel besseren Impuls vielleicht gesetzt. Ob das jetzt alles funktioniert hätte, weiß ich natürlich heute auch nicht. Aber das einfach über Jahre weitgehend, abgesehen jetzt von der Höhe der Vergütung, weitgehend unangetastet zu lassen, weiß ich nicht, ob das gut war, ob das genug Incentives gesetzt hat.
Ja, man hätte es eigentlich an den Markt anpassen müssen. Also ich glaube, dieses Ausschreibungsmodell, das haben wir dann in der Windbranche gehabt, da ist ja die Windbranche irgendwann eingebrochen. Also auch das Konzept hat nicht sofort perfekt funktioniert. Ich denke, mittlerweile hatte sich etabliert, wir brauchen es auch so gar nicht mehr in der Windbranche. Ich glaube, das Problem in der Photovoltaik war einfach, dass die politisch gesteuerte Einspeisevergütung, das war ja ein politischer Prozess, das war ja kein Marktpreis, der da angesetzt wurde, einfach nicht schnell genug war und nicht mithalten konnte mit der Preislernkurve dann in den Jahren 2019, 11, sodass wir dann in den Jahren 2012 dann halt diesen harten Schnitt gemacht haben und dann von heute auf morgen die Branche kaputt gemacht haben, weil man diesen Preisreduktionsschritt konnte
nicht Industrie so schnell
nicht mitgehen. Das hätte man anpassen müssen. Dann hätten wir wahrscheinlich diese Abwanderung der Solarindustrie aus Deutschland tatsächlich wahrscheinlich nicht gehabt. Und hätten dann die Fachkräfte hier auch noch, ob das jetzt schlimm ist, dass man chinesische Module hat statt der deutschen. Wir haben auch keine deutschen Handys und es kommt alles aus China. Ob das gut oder schlecht ist, auch nochmal ein anderes Thema für eine Podcast-Folge. Aber das Know-how ist verloren gegangen und jetzt bauen wir ja so langsam das wieder auf. Gibt ja die ersten Firmen, die sich wieder da in dem Solar Valley
ansiedeln. Aber
ja, es sind Milliarden vernichtet zwischendurch.
Das ist genau das ist das Problem. Es ist halt so kurzfristig gedacht, das ist nicht nachhaltig. Und die Menschen aus der Branche sind ja auch wieder weg. Die haben ja dann andere Jobs gefunden. Also tatsächlich schwierig. Von daher, aber trotzdem, sehen wir mal das Positive. Wir haben, glaube ich, einen guten Impuls gesetzt. Das hat das Kyoto-Protokoll sicherlich dann auf den Weg gebracht. Um dann, und das EEG ist ja weltweit kopiert worden von ganz vielen Ländern. Aber auch in vielen anderen Ländern nicht nachhaltig. Also Spanien, Italien hatte das, Tschechien hatte das dann in ähnlicher Form. Das war noch stärkere Strohfeuer als in Deutschland. Das war noch weniger nachhaltig in der Entwicklung. Was einfach schade ist, war natürlich in den Ländern von Italien, Spanien eine viel höhere, viel größeres Solarpotenzial ist als in Deutschland. Da ist halt wenig passiert. Da ist noch deutlich mehr Luft nach oben, auf jeden Fall.
Das siehst du, wie wichtig es ist. Du weißt ja, ich bin immer so sehr liberal, was meine Einstellung betrifft. Ich finde aber, es gibt durchaus viele Punkte, wo der Staat, wenn er es gut macht, eingreifen sollte, regulierend eingreifen sollte. Da war das ein guter Impuls. Und ich gucke mit aufgerissenen Augen, ob wir gerade so ähnliche Fehler wiederholen. Ein zweites großes Thema, auch im Nachgang Kyoto-Protokoll, war ja nicht nur Strom, sondern war ja auch Wärme. Ne? Ja. Es gab ja auch Gebäude-Energieeffizienz-Initiativen und so weiter, die ja im Prinzip den gleichen Ursprung haben. Auch das war ja Teil der CO2-Reduktion, die Deutschland, auch das, bevor wir das vergessen, Deutschland hat ja seine damals festgesteckten Ziele. Deutschland hat ja gesagt, nee, wir wollen noch viel mehr erreichen als alle anderen.
Ja.
Und das haben sie auch geschafft. Ja. Das haben wir sogar minimal übertroffen. Also ist eigentlich schon erfolgreich gewesen. Und jetzt ein riesengroßes Thema bei CO2-Reduktion ist ja nicht nur Strom, sondern auch Wärme.
Ja.
Das, was wir für unsere Gebäude sozusagen benötigen. Und da passieren ja auch schon zurzeit wieder sehr komische Dinge. Ja. Das leicht zu einer Überstrapazierung eines kompletten Marktsegmentes führen kann. Und wir produzieren vielleicht gerade ein großes Wohnungsproblem, indem wir die Schnur total krass überspannen. Ich bin sehr gespannt zu sehen, wie das ausgeht. Also Themen haben wir ohne Ende.
Das ist spannend. Also müssen wir auf jeden Fall auch nochmal angehen, das ganze Thema Wärmewende. Auch das ist völlig indiskutabel, dass wir auch im Wärmesektor und im Gebäudesektor nun mal aktiv werden müssen, weil die Gebäude einfach auch für einen ganz großen Anteil an den Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Aber dort ist es wesentlich schwieriger, positive Effekte zu haben. Im Moment ist halt die Diskussion auch sehr politisch, lobbyistisch gefärbt. Ich glaube, wenn man da mal so ein bisschen den Schritt zurück macht, ein bisschen sachlicher wird, stellt man fest, Leute, ganz so kritisch ist es auch nicht. Aber es ist trotzdem, also wir haben eine starke Veränderung. Und dadurch, dass wir die letzten Jahre zu wenig gemacht haben, müssen wir jetzt halt schneller werden. Und das tut einfach mehr weh. Ja. Und mehr weh heißt halt automatisch, es geht ins Geld. Das ist leider so. Aus der Nummer kommen wir halt leider nicht raus, wenn wir unsere Klimaschutzziele erreichen wollen. Der Verkehrssektor hat ja ein ähnliches Problem. Auch da passiert ja relativ wenig oder zu wenig. Unabhängig jetzt von irgendwelchen E-Fuels-Diskussionen. Also da ist, glaube ich, noch viel Potenzial, viel Innovation möglich und das müssen wir eigentlich, sollten wir das anpacken. Was haben wir noch gehabt? Ich gucke gerade mal in unserer Liste, was zu 97 noch war, also Oder-Hochwasser, aber das hat jetzt Thema Klimawandel, glaube ich, noch nichts, also keine Verbindung zum Klimawandel gehabt, das war ein schweres Hochwasser.
Mhm. Ja, ich erinnere, es war eine Katastrophe.
Ja. Das war echt, ich glaube, das war ja auch der Zeitpunkt, warum dann, oder ein Grund, nicht der einzige, aber ein Grund, warum dann Schröder, der ist doch dann in den Gummistiefeln da deutlich besser aufgetreten als die Konservativen. Ich meine, das haben wir bei der letzten Bundestagswahl auch gehabt, dass da das Ahrtal so ein bisschen mit Zünglein an der Waage war, dass es manche politische Politiker war, die sich nicht so gut dargestellt haben wie andere. Sagen wir es mal völlig wertneutral. Oder und Hochwasser war das doch ähnlich, oder vertue ich mich? Ich glaube, das war so.
Ne, das war genau so. Ja, da war Gerhard Schröder, da war er Profi, was so die Medienwirkung betrifft.
Und genau.
Stimmt dir zu, das kann schon sein, dass das ein paar Stimmen gebracht hat. Ja. Und an was wir jetzt beide denken, vom Herrn Laschet hat es halt auch ein paar Stimmen gekostet. Ja, das ist schon eine vergleichbare Situation.
Genau, was wir dann noch haben, also einfach technisch ganz interessant, war das Thema jetzt ja letztens hatten mit dem Thema KI. 97 hat der Schachcomputer Deep Blue von IBM den damaligen Schachweltmeister Garry Kasparov im Schach geschlagen. Das heißt, auch das ist, auch wenn man da noch nicht richtig von KI sprechen kann oder anders als heute, und auch der Supercomputer Deep Blue damals, die eine andere Rechenleistung hatte als das, was wir heute kennen. Aber das war quasi der Beginn, dass Maschinen Dinge besser können als Menschen und wir sie auch nicht mehr aufholen werden. Also im Go, ne, diesem Spiel aus Asien, hat man es jetzt auch gesehen mit Google. Aber tatsächlich ist es so, dass die, dass das der Anfang war mit Schach. Ein Schachcomputer gibt es ja schon ewig. Aber tatsächlich, das war der Anfang. Oder da haben wir mal so ein einschneidendes Erlebnis gehabt.
Das ist ein hervorragendes Beispiel, was du da bringst. Guck mal, damals vor 26 Jahren, Deep Blue schafft sowas und alle feiern das als Wahnsinn. Und heute schreibt ChatGPT, was habe ich jetzt gelesen? Ich hoffe, ich bringe es nicht durcheinander, aber ich glaube, es hat eine MBA-Prüfung an irgendeiner Top-Universität in Amerika bestanden.
Ja, genau. Also das heißt, und auch da sind wir ja erst am Anfang, ne? Dieses Machine Learning oder Deep Learning. Da sind wir ja ganz am Anfang, da haben wir ja letztens erst drüber gesprochen. Und ich finde das spannend. Klar, hat alles immer Gefahren und Risiken. Ich sehe immer die Chancen und Möglichkeiten, dass die Systeme uns helfen werden, ob die dann irgendwann Terminator-artig dann, dass wir dann gegen die Maschinen kämpfen und wir dann hoffen, dass dann ein Arnold Schwarzenegger wieder hervorkommt und die Maschinen für uns besiegt, keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist eine wahnsinnige Chance und auch ein Entwicklungsschub, den wir als Menschheit nehmen können, um Probleme zu lösen, bei denen wir so heute sagen, puh, schwierig, das wird die KI für uns, also die wird uns da unterstützen. Und das hat 97 den ersten, die Anfänge genommen. Das ist eigentlich, also spannende Zeit gewesen, wenn man das mal so sieht.
Ja, vieles, was sozusagen heute rückblickend eine Wurzel von etwas wesentlich Größerem war, was es heute gibt.
Genau, da hilft auch wirklich immer mal so der sachliche Blick zurück. Wie war es denn damals? Und man stellt dann fest, also auch die politische Debatten waren früher auch ähnlich wie heute. Waren halt andere Medien, die genutzt werden. Die sozialen Medien gab es einfach noch nicht. Aber ansonsten das Für und Wider in Entscheidungsfindungen, ob das jetzt politisch oder wirtschaftlich ist, das war immer das Gleiche. Also das hat sich eigentlich kaum verändert. Aber hilft, wie gesagt, der Blick zurück. Ich gucke gerade nochmal nach, also wenn wir noch ein bisschen dann jetzt zum Schluss unserer Sendung nochmal gucken, was so im Bereich Klatsch und Tratsch oder.
Ja, unbedingt.
Also müssen wir jetzt auch mal also alle die komplette Zuhörerschaft abdecken. Also einschneidendes Erlebnis 97, Lady Di stirbt. Hat mich jetzt persönlich nicht so betroffen gemacht, aber war ja.
Echt?
Nein.
Also ganz ehrlich, das ist für mich so ein Augenblick, aber es geht vielen so, den die Leute immer erinnern.
Ja,
also es gibt alle Leute wissen, glaube ich, noch, wo sie waren, als die Nachricht Lady Di ist tot durch die Nachrichten ging.
Ja, also das weiß ich tatsächlich bei mir persönlich nicht mehr. Ich weiß, wo ich war, damals bei 9/11.
Auch das das ist genau so ein Erlebnis, genau.
Oder jeder weiß, was er gemacht hat, als wir Brasilien 7-1 im Halbfinale in der Weltmeisterschaft geschlagen haben. Auch das weiß, also du jetzt vielleicht nicht als Fußball. Nee,
das weiß ich nicht.
Ja, gut, du weißt doch gar nicht, dass wir 7-1 gewonnen haben, aber die Fußballierten, kommen wir gleich noch ganz kurz zu. Aber gebe ich dir recht, weil ich wüsste jetzt nicht, wo ich war, als Lady Di gestorben ist. Das, ne.
Das also war ich war da zu Hause und war total schockiert.
Bist du so ein bunter Leser oder was?
Nein. Früher habe ich auf Geschäftsreisen per Flugzeug habe ich mir immer die Bunte geben lassen, habe die Bunte gelesen. Aber sonst bin ich da nicht so drin. Aber das hat mich schon damals beeindruckt. Und Achtung, jetzt kommt ein großes Betriebsgeheimnis. Ich habe einen halben Tag lang dann die Beerdigung von Lady Di im Fernsehen geguckt.
Aha.
Wir haben gerade Semesterferien. Das war ja irgendwie im September oder
ja,
so.
Ja, genau.
Da saß ich zu Hause und habe dann Elton John mit hier seinem Lied da und so weiter. Das war ja ein mega Medien Ereignis.
Ja, gut, das war natürlich Wahnsinn. Ne? Das auch jetzt hier in dieser Netflix-Serie The Crown, haben sie es ja eigentlich auch ganz gut nochmal umgesetzt. Das ist, ach, das ist bei mir vorbeigegangen, da war ich als Physiker bin ich da, glaube ich, zu emotionslos und ich war auch nie wirklich beim Friseur, um da bar die Bunte oder die Gala in die Hände zu kriegen, um da. Ja, aber dann, wo wir gerade das Thema Fußball hatten, also 97, der Doppelgewinn, der BVB aus Dortmund gewinnt die Champions League gegen Juventus Turin, 3-1, Lars Ricken, Torschütze, man wird sich noch erinnern, eingewechselt, boom, weiß ich, auf 40 Metern getroffen und man mag es kaum glauben, der FC Schalke 04 gewinnt in Mailand den UEFA Cup im Rückspiel. Damals gab es noch Hin- und Rückspiel und damals gab es auch noch den UEFA Cup. Und Schalke holt den UEFA Cup. Also Wahnsinn, zwei deutsche Mannschaften. Im Moment läuft es ja international bei den Deutschen nicht ganz so gut. Also Leverkusen ist noch in der Euroleague, aber sonst tun wir uns ja etwas schwer, auch die Nationalmannschaft. Damals war, zumindest vereinsfußballtechnisch, alles gut. Also naja, und dann, um den Klatsch abzuschließen, Harry Potter erscheint, der erste Band.
Ah, oh ja, ja, ja.
Also das,
bist du Harry Potter-Fan? Hast du das alles, jedes Buch gelesen?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe zwar die Filme dann irgendwann gesehen, aber ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich bin dann eher Herr der Ringe-Mensch gewesen, der dann die Bücher gelesen hat. Und mir waren einfach zu viele Elemente, die in Harry Potter vorkamen, so ein bisschen geklaut vorgekommen aus Herr der Ringe. Da bin ich irgendwie nicht so richtig drauf angesprungen. Habe ich tatsächlich nicht gelesen. Also keine.
Ja, ich habe es auch nicht gelesen. Ich habe das erste Buch, da der Stein der Weisen, das ist ja das erste, was da auch in 97 erschienen ist, das habe ich angefangen zu lesen und habe es nicht zu Ende gelesen, was bei mir mit einem Buch wirklich, das ist schon echt was Seltenes, dass ich ein Buch zwischendurch weglege. Aber das ist auch was an mir völlig vorbeigegangen ist. Also dieser ganze Harry Potter Hype, der hat mich völlig kalt gelassen.
Ja, war ich jetzt auch jetzt kein großer Fan von. Das, aber gut, jeder wie er mag, aber das war 97, ist der erste Band erschienen. Und ich glaube, dann haben wir das Jahr 97 mal einmal komplett durchleuchtet. Also dann natürlich der Start von Evosonic, das Beste natürlich jetzt nochmal zum Schluss. Auch da ging es dann los. Deswegen ja die Sondersendungen, die jetzt gestern schon liefen, die heute laufen. Und ja, ich glaube, damit haben wir alles beleuchtet, Christian.
Jawohl.
Ich denke, dann geben wir jetzt ab an die folgenden Sendungen, was jetzt noch so alles kommt. Wir sind ja heute sind noch viele Sonderprogramme, die laufen. Und ja, wir sind dann nächste Woche Donnerstag geht es dann weiter mit unserem Kanal Klima und Kohle, dem Campus Talk. Und ja, ich freue mich schon auf die nächsten Themen. Wir haben ja doch noch viel zu besprechen, wie wir gerade gesehen haben.
Jawohl, ich freue mich auch. Also nochmal, Happy Birthday und bis bald.
Genau, Happy Birthday, bis dahin.